Die Meere erwärmen sich, Arten sterben aus, Überschwemmungen und Dürren nehmen zu, Gletscher schmelzen und brechen ab wie vergangene Woche in den Dolomiten. Anlässlich des Petersberger Klimadialogs in Berlin hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen vor den Folgen der Klimakrise gewarnt. Sie sagte wörtlich: Die Klimakrise ist mittlerweile das größte Sicherheitsproblem für alle Menschen auf dieser Erde. Baerbock sagte weiter, die Klimakrise mache an keiner Grenze Halt, deswegen dürften auch die Antworten an keiner Grenze Halt machen. Und währenddessen steckt unser Verhältnis zur Natur in einer tiefen Krise. Was in unseren Köpfen passiert, beeinflusst unser Handeln und deshalb scheint es dringend an der Zeit, unsere Beziehung zur Natur zu überdenken. Was meinen wir überhaupt, wenn wir von Natur sprechen und welche alternativen Möglichkeiten gibt es für Mensch-Natur-Beziehungen? Darum geht's heute. Ihr hört den Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Our relationship to the environment, to nature, to the ecosystem is very much dependent on how we think about it, on how we think about the environment, on how we think about nature.
Wie wir über die Natur denken, das hängt davon ab, welche Beziehung wir zu ihr haben, sagt die Politikwissenschaftlerin Maria José Méndez. Meistens reden wir in diesem Podcast über aktuelle Entwicklungen in der Klimakrise. In dieser Folge wird es aber etwas philosophischer. Wir wollen nämlich ein Konzept genauer unter die Lupe nehmen, mit dem wir ständig hantieren, das wir aber selten hinterfragen: die Natur. Was meinen wir, wenn wir von Natur sprechen? Und vor allem, in welcher Beziehung stehen Menschen und Natur zueinander? Meine Kollegin Alea Rentmeister ist diesen Fragen nachgegangen. Hi Alea.
Hi Ina.
Ja, wann bist du denn das letzte Mal so in der Natur gewesen?
Zählt der Park auch dann heute Morgen, aber in der richtigen Natur schon eine ganze Weile nicht mehr, müsste ich jetzt überlegen.
Oh, da sind wir jetzt schon mitten im Thema, ne?
Ja.
Also was ist die richtige Natur?
Ja, ja, voll. Und du?
Ja, ich war ja gerade im Urlaub an der Ostsee und da hatte ich, genau, Dünenwald und das Meer und die Düne und so, genau.
Oh, da werde ich direkt neidisch, muss ich sagen.
Ja, es war auch sehr schön. Aber wir wollen über dieses Konzept Natur-Mensch sprechen. Wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gekommen?
Ja, das klingt ja erstmal sehr abstrakt. Ich bin durch eine ganz konkrete Geschichte aber darauf gekommen, nämlich durch die Geschichte einer Umweltaktivistin aus Honduras, nämlich Berta Cáceres. Kennst du sie vielleicht?
Nee, sagt mir nichts der Name, ehrlich gesagt.
Berta Cáceres war eine Aktivistin aus Honduras, also aus Zentralamerika, und sie hat sich jahrelang gegen ein Staudammprojekt eingesetzt, um einen Fluss zu schützen, den Gualcarque. Für den Kontext ist es wichtig zu wissen, Honduras gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt für UmweltaktivistInnen, und mit ihrem Aktivismus war Berta Cáceres der Betreiberfirma des geplanten Wasserkraftwerkprojekts ein Dorn im Auge. Sie hatte immer wieder Morddrohungen erhalten. 2016 wurde sie dann, das weiß man inzwischen, von 4 Auftragsmördern in ihrem eigenen Haus erschossen.
Oh, krass, das ist ein hartes Schicksal. Sind denn die Behörden den Tätern irgendwie auf die Schliche gekommen inzwischen?
Ja, die Auftragsmörder wurden 2018 zu Haftstrafen verurteilt und vergangenen Monat ist der Ex-Chef des Energieunternehmens DESA, Daniel Castillo, als Drahtzieher im Mord an Berta Cáceres zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Der Betrieb des umstrittenen Wasserkraftwerks wurde mittlerweile eingestellt. Bis zu ihrem Tod hatte Cáceres unermüdlich gegen das Staudammprojekt im Fluss Gualcarque gekämpft. Der Grund dafür, dass sie trotz der Einschüchterung nicht aufgehört hat mit ihrem Aktivismus: Berta Cáceres hatte ein sehr enges Verbundenheitsgefühl zur Natur und ganz besonders zu diesem Fluss. Das wird vielleicht in diesem Zitat von ihr deutlich.
Der Gualcarque-Fluss hat uns gerufen, ebenso wie die anderen ernsthaft bedrohten Flüsse der Welt. Wir müssen herbeieilen.
Also ehrlich gesagt ist das eine Geschichte, die mir richtig Gänsehaut macht. Es gibt ja immer wieder Fälle, in denen Menschen brutal zum Schweigen gebracht werden, weil sie zum Beispiel gegen Korruption oder für eine gute Sache kämpfen. Menschen, die sagen, dass sie im Grunde nicht anders können, als das zu tun, was sie tun müssen. Warum fühlte sich denn Berta Cáceres eigentlich so eng mit diesem Fluss verbunden?
Berta Cáceres war Lenca. Die Lenca sind eine indigene Gemeinschaft in Honduras. Und in der Weltsicht der Lenca stehen Mensch und Natur in sehr enger Beziehung zueinander. Lass uns dazu vielleicht kurz in eine Rede von Berta Cáceres reinhören. Sie hat für ihr Engagement 2015 eine Art Oscar für Umweltaktivistinnen bekommen, den Goldman Environmental Prize. In ihrer Dankesrede hat sie ihren Aktivismus mit der Weltsicht der Lenca in Verbindung gebracht.
In nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra.
In unserer Weltsicht sind wir Wesen, die von der Erde kommen, vom Wasser und vom Mais. Das Volk der Lenca ist der Wächter der Flüsse. Und wenn wir unser Leben zum Schutz der Flüsse geben, bedeutet es, dass wir unser Leben zum Wohle der Menschheit und dieses Planeten geben.
Berta Cáceres hat den Fluss Guaycarque durch das geplante Wasserkraftprojekt Agua Zarca in Gefahr gesehen. Gemeinsam mit anderen AktivistInnen hat sie deshalb die indigene Organisation Cupin gegründet und sie hat andere Lenker mobilisiert, sich gegen den geplanten Staudamm einzusetzen. Bei dem Genehmigungsverfahren waren die Rechte der Indigenen missachtet worden. Der Staudamm hätte wohl dazu geführt, dass große Felder überschwemmt worden wären und viele Lenker von ihrem Zugang zu Wasser abgeschnitten worden wären. Für die Lenca ist der Fluss Guaycarque aber noch viel mehr als nur eine Ressource, sagt die Politikwissenschaftlerin Maria José Méndez.
Rivers in indigenous cosmologies, or at least in Lenca cosmovision, is not just a resource. It's a sentient environment. So it's an entity that has agency, that is part of their world, that they have a relationship to this river. So think of it almost as if this river was a relative. This is a river that they have a relationship with, from which, you know, they draw a lot of strength, from which they're able to sustain many of their understandings of the world.
Okay, also für die Lenca ist der Fluss also fast wie eine Art Verwandter?
Ja, genau. So hat es mir zumindest Maria José Méndez erklärt. Sie ist Junior Fellow an der Harvard Society of Fellows an der Harvard University. Sie hat über Berta Cáceres geschrieben und deshalb habe ich mit ihr für diese Folge gesprochen. Méndez lebt in den USA, sie kommt aber eigentlich wie Berta Cáceres auch aus Honduras. Sie hat Cáceres 2014 bei einer Versammlung von verschiedenen sozialen Bewegungen kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt war Méndez noch Studentin und sie war damals ziemlich beeindruckt von Cáceres.
And I just remember being very impressed at the way that she was analyzing power structures in the country. She had a huge presence, a very lively presence, and just everyone was so drawn, right, to what she was saying.
Méndez hat mir erzählt, dass sie besonders davon beeindruckt war, dass Berta Cáceres als indigene Frau so eine starke politische Präsenz in Honduras hatte.
There was something about Berta that just, you know, struck me as really unique, and it was, you know, seeing this woman indigenous leader. I think that, you know, the indigeneity aspect of her identity was also crucial, right? To kind of just seeing the uniqueness of her presence. So just not being used to seeing women indigenous people as you know, strongly present as she was, right? So I think that's mainly what struck me, I think.
Méndez sagt, dass es in Honduras oft Männer sind, die politische Reden halten und die im Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit stehen. Berta Cáceres war nicht nur Umweltaktivistin in einem Land, das, wie gesagt, sehr gefährlich ist für UmweltaktivistInnen. Sie war auch eine Frau und sie war indigen und damit eben noch zusätzlichen Diskriminierungen ausgesetzt. Um Kraft für ihren Aktivismus zu haben, ist Cáceres oft zum Fluss gegangen, erzählt Méndez.
Her daily life, right, was just, you know, full of stress. And so in those moments of stress that inevitably accompany resistance to a big development project, for instance, she needed a way to sustain herself. And for her, going to the river was a way of drawing that strength. She would go there, she would talk to the river, she would listen to what the river said to her. And, you know, for many of us who are not necessarily steeped in Lenca cosmovisions, who are not indigenous or Lenca in Honduras, it's sometimes difficult to understand that, right? Because we often think about this relationship that indigenous peoples have to the river as just an indigenous cosmovision, right? As only pertinent to indigenous peoples. But I think about how, you know, this relationship that Dalenka, that Berta had with the river Balgarque, is a challenge for us, you know, those of us who are not part of these indigenous worlds, to find resonance in those stories, in those relationships.
Berta Cáceres ist also immer wieder zum Fluss Gualcarque gegangen. Sie hat mit dem Fluss geredet und ihm zugehört. Mendes sagt, dass das erstmal befremdlich klingen kann, wenn man keinen Bezug zur Kosmovision der Lenker hat.
Ja, das stimmt. Das klingt tatsächlich erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Andererseits reden wir ja vielleicht auch ab und an mal mit wichtigen Menschen aus unserem Leben, die nicht mehr da sind, oder auch mal mit uns selbst. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, stimmt, ja. Ja, ich war auf jeden Fall auch erstmal überrascht und konnte mir das nicht so ganz vorstellen, wie man mit einem Fluss reden kann. Mendes sagt aber, dass uns genau das herausfordern kann, unsere eigenen Vorstellungen von Natur in Frage zu stellen. Sie selbst hat durch Berta Cáceres und die Kosmovision der Lenca über ihre eigene Wahrnehmung von Flüssen nachgedacht.
I grew up in Honduras, going every summer to the countryside where my parents lived. I would spend a lot of time in the rivers. And I try to think about how the kinds of spirits that the Gualcarque River has, that the Lenca peoples believe the Gualcarque River has, you know, maybe were some of the spirits, right, that were present in the rivers that I was swimming in. So I try to think about how this relationship that the Lenca had with the river challenges my own conception, right, of what rivers are. So that rivers, you know, for me, were not just a source of water, a source of livelihood in that physical, material sense, but were also places where I, you know, I could replenish my soul, right? Like we're places where I could think beyond myself and connect with my surroundings.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter.
Unser Denken beeinflusst unser Handeln. Wie wir über die Natur denken, beeinflusst also, wie wir mit ihr umgehen. Das zeigt sich ganz konkret am Beispiel des Flusses Gualcarque. Man kann den Fluss als eine Art Verwandten sehen, wie Berta Cáceres es getan hat. Man kann diesen Fluss aber auch als eine Ressource sehen, als etwas, woraus wir Menschen Profit ziehen können.
That's why they're building hydroelectric dams on it, right? Because it's a source of energy. Right, it's a resource, it's capital, it's an investment, you know, you can find it, it's accounted for in some ways, it can be measured, it can be given a price, you can sell this water because it generates, you know, so many watts of energy, of electricity. Now, you know, I think that is a conception of the river, of the Gualcarque River in this case, that comes from this understanding that humans should dominate nature. Or that nature in some way should be subdued to human.
Wenn man den Fluss als eine Ressource sieht, die einen konkreten Nutzen haben soll, dann geht man davon aus, dass wir Menschen getrennt sind von der Natur. Sie ist uns in gewisser Weise untergeordnet. Und diese Vorstellung hat auch einen Namen: Mensch-Natur-Dualismus.
Da sind wir so mitten im Kern der Philosophie. Was ist denn jetzt mit diesem Begriff genau gemeint?
Ja, man spricht hier von einem Dualismus, weil man von zwei getrennten Einheiten ausgeht, die sich gegenseitig ausschließen. Das ist die in den westlichen Denkmustern vorherrschende Vorstellung von der Beziehung zwischen Mensch und Natur.
Ich habe neulich in einem Podcast gehört, dass jemand gesagt hat, wir sind eigentlich nur Säugetiere, wir sind Säugetiere mit fancy Klamotten und einem iPhone, das oder einem Mobiltelefon, das den nächsten Upload braucht. Also wir machen uns immer irgendwie so eine Vorstellung davon, dass wir so ganz hohe Wesen sind, aber von den Affen sind wir so weit nicht entfernt. Ne?
Das stimmt,
ich
ja.
Ich glaube, wenige Gene, die da eine Rolle spielen.
Ja, wir denken immer, wir sind auf jeden Fall anders.
Ja, okay, aber du hast ja eine Gesprächspartnerin dir noch gesucht zu diesem Thema Mensch-Natur-Dualismus, die noch ein bisschen mehr darüber sagen kann.
Genau, weil man damit ja schon so ein bisschen in die Untiefen der Philosophie abtaucht, dachte ich, ich hole mir ein bisschen Expertise. Und ich habe mit Barbara Muraka gesprochen. Sie ist Assistenzprofessorin für Umweltphilosophie an der University of Oregon in den USA und sie forscht zum Verhältnis von Mensch und Natur in unterschiedlichen Kulturen. Sie sagt, dass sich der westliche Naturbegriff vor allem durch die Abgrenzung vom Menschlichen definiert.
Wenn ich in meinen Kursen Einführung in die Umweltphilosophie damit anfange, meine Studierenden zu fragen, wie definieren sie Natur, und dann sammle an die Tafel alle möglichen Definitionen, findet man ganz viele verschiedene Begriffe. Und das, worauf sie sich alle mehr oder weniger einig sind, ist das, was Natur nicht ist. Es scheint so, als wüssten wir, und mit wir meine ich eben Menschen, die westlich sozialisiert wurden, wir meinen alle zu wissen, unmittelbar, was Natur ist, ist selbstverständlich, aber wir können das nicht wirklich definieren. Und das definiert man immer als das, was es nicht ist. Es ist nicht Mensch oder nicht menschengemacht oder es ist nicht Gesellschaft, es ist nicht Kultur. Und das ist interessant, weil dieser Begriff scheint in sich selbst diese Trennung und diesen Dualismus zu tragen. Und ihre Kraft und ihre Bedeutung ist verbunden mit dieser Trennung, mit dieser Unterscheidung.
Was bedeutet das denn für unsere Vorstellungen von Natur?
Ja, Barbara Muraka sagt, dass es in den dominierenden westlichen Diskursen zum Naturschutz zwei Strömungen gibt. In der einen Vorstellung wird die Natur als Wildnis betrachtet, als etwas, was unabhängig vom Menschen ist und das geschützt werden muss. In der anderen als eine notwendige Ressource, die man nachhaltig managen muss. Muraka sagt, dass beide Ideen auf der Vorstellung beruhen, dass es eine Trennung zwischen Natur und Gesellschaft gibt.
Beide haben dieselbe Annahme von Natur als das andere von Gesellschaft, das andere von Kultur, das andere von der Menschheit.
Muraka sagt, dass es problematisch ist, wenn wir Mensch und Natur als getrennt betrachten, weil wir dann außer Acht lassen, dass Mensch und Natur miteinander in Beziehung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Wenn wir die Natur als bloße Ressource sehen, die uns zur Verfügung steht und aus der wir Nutzen ziehen wollen, führt das schnell zu einer ausbeuterischen Einstellung gegenüber der Natur. Aber auch wenn wir die Natur als schützenswerte Wildnis betrachten, hat das problematische Folgen, sagt Muraka.
Die Vorstellung von, was ich den klassischen Naturschutz nenne, eliminiert die Präsenz und die reziproke Transformation zwischen Natur und menschlichen Gemeinschaften. Und das ist problematisch, weil auch das, was konserviert ist, die Natur, die konserviert ist, entspricht einer bestimmten Erwartung, einer bestimmten Vorstellung. Ein anderes Beispiel ist der Wilderness Act in den USA. Wenn man sich das Wilderness Act anguckt und schaut, wie Wildnis definiert wird im Wilderness Act. Wildnis wird definiert wie das, wird definiert als das, was Amerika war, bevor der weiße Mann seinen Fuß auf den amerikanischen Boden gesetzt hat. Also in der Definition von Wildnis steckt schon drin Kolonisierung, in der wortwörtlichen Definition. Das heißt, was erhalten werden soll, ist das, was Europäer gesehen haben, als sie auf dem amerikanischen Kontinent angekommen sind. Was sie aber gesehen haben, war so, wie es war, wegen der Beziehungen zwischen Menschen und Natur und den Transformationen, die über Jahrhunderten geschehen sind. Und das wird komplett verneint und komplett ausgeschlossen.
Laut Muraka ist das, was als Wildnis bezeichnet wird, also häufig eigentlich das Ergebnis von Beziehungen zwischen Natur und Mensch mit weitreichenden Folgen.
Und das führt natürlich auch zu Konsequenzen, die wir kennen aus der Umweltgerechtigkeitsdebatte und aus den Umweltgerechtigkeitsbewegungen weltweit, wo Menschen, die schon immer in bestimmten Gegenden gelebt haben, rausgeschmissen werden. Und das hat aber auch Konsequenzen für die sogenannte Natur selbst, weil gerade diese reziproke transformative Beziehungen diejenigen waren, die in eine sozial-ökologische Dynamik diese Landschaften, diese Ökosysteme auch erhalten haben, aber dynamisch und nicht so wie in einem Schnappschuss.
Also zusammengefasst kann man feststellen, es war eigentlich alles in Ordnung. Ein Leben im Einklang zwischen Mensch und Natur, bis diese Landschaften eben von Weißen, ich sag mal in Anführungsstrichen, entdeckt wurden. So oder anders?
Ja, mehr oder weniger. Also die westliche Wahrnehmung von der Natur damals, die steht in einem engen Zusammenhang zum Kolonialismus. Barbara Muraca sagt, die Trennung zwischen Natur und Gesellschaft hat immer mal wieder dazu gedient, die Kolonialisierung zu rechtfertigen.
Zum einen wird Natur als das, was nicht zivilisiert ist, betrachtet und in diesem Verständnis, in dieser Bezeichnung wurde der Naturbegriff, war der Naturbegriff auch sehr hilfreich in der Zeit der Kolonisierung, weil die Trennung zwischen Natur und Menschheit ist eine Trennung zwischen zwei Begriffen und nicht alle Menschen wurden so betrachtet, dass sie zur Menschheit gehörten. Manche wurden so betrachtet, als dass sie zur Natur gehörten. Und zu sagen, dass manche Kategorie von Menschen zur Natur gehören, bedeutet, dass sie nicht als Menschen betrachtet werden und deswegen könnten zum Beispiel sie als Besitztum behandelt werden. Und das ist genau eine der Grundlagen zum Beispiel von Versklavung. Oder aber in der Kolonisierung der Amerikas zum Beispiel die Betrachtung von sogenannten indigenen Völker als naturnahe oder auf der Seite der Natur war auch eine grundlegende Rechtfertigung für die Kolonisierung selbst.
Auch Mendes sagt, die Idee, dass der Mensch von der Natur getrennt ist und dass der Mensch der Natur überlegen ist, hat für den Prozess der Kolonialisierung eine zentrale Rolle gespielt. Denn koloniale Unterdrückung war natürlich zum einen etwas Materielles. Menschen wurden versklavt und ausgebeutet. Gleichzeitig ging es den KolonisatorInnen aber auch darum, die Weltanschauung der Kolonisierten zu zerstören und ihnen ein bestimmtes Weltbild überzustülpen. Mendes erklärt das am Beispiel der Kolonisierung Lateinamerikas.
Think about, for instance, how when Christianity comes to the Americas or to Abya Yala, right? This is before these lands were understood to be the Americas. So when these civilizing Christian missions come, one of the things that they're really interested in is disrupting this idea, right, that there's some kind of continuity between humans and nature. And I don't want to homogenize all indigenous peoples in Abya Yala and what we now understand to be the Americas, because indigenous peoples are heterogeneous, right, have very different cosmovisions. But I think something that really characterizes this colonizing process was this attempt at destroying cosmovisions that understood that there was a relationship between humans and nature that was not a relationship of superiority, but a relationship of reciprocity, of mutuality. So part of the process was to completely erase these worlds, right? To completely erase these relationships.
Mendes sagt, dass die christliche Missionierung eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, den Mensch-Natur-Dualismus zu verbreiten und andere Formen der Beziehung zur Natur zu verdrängen. Denn der Mensch-Natur-Dualismus ist auch in der Bibel angelegt. Das zeigt sich zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte, wenn Gott den Menschen den Auftrag gibt, über die Natur zu herrschen. Dass das Christentum im Kontext der Kolonialisierung verbreitet wurde, hat also auch dazu beigetragen, dass sich dieses Konzept verbreitet hat und damit auch immer wieder die Ausbeutung der Natur und Umwelt gerechtfertigt wird.
Okay, das heißt, wenn wir wegkommen von diesem Dualismus und von der Vorstellung, dass wir Menschen der Natur überlegen sind und sie beherrschen können, dann sind wir offen genug, um von anderen Weltanschauungen zu lernen, wie zum Beispiel von den Weltsichten der Lenker, die ganz andere Beziehungen zwischen Menschen und Natur denken und wahrnehmen und erleben.
Ja, genau. Also Maria José Mendes sagt, wenn wir diesen Dualismus im westlichen Denken aufbrechen wollen, dann müssen wir uns mit anderen Vorstellungen von den Beziehungen zwischen Menschen und Natur beschäftigen. Wenn wir über Klimagerechtigkeit reden, sollten wir deshalb in einen Dialog gehen, etwa mit indigenen AktivistInnen oder TheoretikerInnen. Dabei ist es aber super wichtig, dass diese Weltanschauungen als gleichwertig verstanden werden und indigene Perspektiven nicht als lokal beschränkt abgetan werden, wie es laut Mendes häufig passiert.
It's easier to talk about these cosmovisions as just different beliefs rather than thinking of them as truths, right? As, like taking it as a truth that is not, oh yeah, Indigenous peoples listen to the rivers, you know, they talk to the rivers. That's their own belief, but that's not really kind of, it doesn't really speak to like a universal conception, right? Of how we experience our relationship to nature. Like that's just how they experience their relationship to nature. I think, you know, our own, in some ways, like Western-centric conceptions of nature are also provincial, as in they're also local, right? They're particular beliefs. They're not universal beliefs. It's just that we tend to think about, you know, what Indigenous peoples think as sort of like a minority belief, right? It's just a local, provincial belief, and our beliefs are universal. So I think that just, you know, starting to challenge that, right? Like being very humble and trying to listen is just a first step towards being able to welcome these different conceptions, not just as perspectives, but also as truths, but really challenge the way we think.
Am Ende teilen wir uns alle diesen einen Planeten und die Zeit, ihn zu retten, die wird immer knapper. Der Appell von Berta Cáceres gilt heute mehr denn je.
Despertemos. Lasst uns aufwachen, lasst uns aufwachen. Despertemos. Menschheit, die Zeit wird knapp.
Dass die Zeit knapp wird, ist für viele indigene Communities nichts Neues. Für sie haben die Folgen des Klimawandels schon vor langer Zeit begonnen, sagt Mendes. Denn viele ihrer Lebensräume wurden schon vor langer Zeit zerstört.
So the sense of apocalypse that we now have, that, oh, climate change is going to end the world. This is a sense of apocalypse that is not new, right? Indigenous peoples have been in these kind of apocalyptic scenarios already, right? Like, they've had their environments destroyed. They've had their communities completely displaced.
Viele indigene Communities leben schon länger mit den Auswirkungen des Klimawandels und damit kommen wir zurück zum Anfang. Die Folgen des Klimawandels werden immer spürbarer. Wie der Bericht des Weltklimarates IPCC Anfang des Jahres gezeigt hat, sind sie noch dramatischer als bisher angenommen. Um dem etwas entgegensetzen zu können, müssen wir dringend umdenken, sagt Maria José Mendes.
So that addressing climate change is not just, you know, a question of developing better technologies. Is not just a technocratic matter of, you know, how do we get the world to just decrease global warming? I mean, which is obviously a question, right, that climate justice movements need to be concerned about. That's kind of the ultimate goal. But I think Berta reminds us that, you know, it's urgent that we need to address it, but that we also need to address it in this very structural way, right? Like thinking about how we will not be able to change the world unless we address these structures of patriarchy, of racism and of capitalism.
An dieser Stelle ist Dekolonisation ein wichtiges Stichwort, denn die Idee, dass Mensch und Natur strikt voneinander getrennt sind und die Natur dem Menschen untergeordnet ist, ist keine universelle Wahrheit, sondern eine westliche Perspektive, die durch den Kolonialismus verbreitet wurde. Tatsächlich gibt es bereits viele andere Vorstellungen von Mensch- und Naturbeziehungen, in denen Mensch und Natur wechselseitig füreinander verantwortlich sind.
La madre tierra militarizada, cercada.
Die militarisierte, eingezäunte und vergiftete Mutter Erde, deren elementare Rechte systematisch verletzt werden, verlangt, dass wir handeln. Lasst uns Gesellschaften aufbauen, die in der Lage sind, auf gerechte und würdige Weise zusammenzuleben. Lasst uns zusammenkommen und voller Hoffnung weiter das Blut der Erde und das ihrer Geister verteidigen.
Ja, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Das sind schon magische Worte, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich fand auch den Gedanken von, das ist sozusagen ein zweiter Teil des Zitats von Annalena Baerbock im Zusammenhang mit diesem Petersberger Klimadialog, dass sie gesagt hat, dass die Klimakrise eben vor keiner Grenze Halt macht und dass wir alle zusammen Antworten finden müssen, weil wir eben alle im gleichen Boot sitzen, wenn man ein anderes Bild bedienen möchte.
Das stimmt, wir sitzen alle im gleichen Boot, aber gleichzeitig haben wir es ja auch schon gesagt, so sind manche Menschen schon jetzt total schwer betroffen von den Folgen der Klimakrise und gerade diese Menschen werden ja oft nicht gehört im internationalen Dialog.
Ja, weil sie nicht die Macht haben, sich Gehör zu verschaffen, genau.
Ja, und ich glaube, in dem Kontext fand ich halt das Zitat von Mendes so spannend, dass sie sagt, so, es ist total dringend mit der Klimakrise, aber wir müssen auch diese ganzen langen Prozesse von Kolonialisierung und so weiter in den Blick nehmen und diese ganzen Machtstrukturen auch aufbrechen und dass das parallel passieren muss zu ganz konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz, aber dass das quasi Hand in Hand gehen muss.
Ja, und dass man anderen Menschen zuhören muss, ne? Dieses Phänomen, dass zum Beispiel Inuit, die ja früher anders hießen und die gern also einfach ihren selbst wählen wollen, wer sie sind und wie sie heißen zum Beispiel, und dass die 50 Worte für Schnee haben, weil sie ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Leben machen, also ganz andere Erfahrungen als wir machen in irgendwie mit unserer Klimazone, mit dem, was uns umgibt. Also die Natur umgibt uns, die selbstgebauten Städte oder die Dörfer, die Orte, und trotzdem sind wir ja ein Teil dieses Planeten und bewegen uns darauf und machen unsere eigenen auch körperlichen Erfahrungen mit dem, was uns umgibt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Umwelt, ja. Und dieses, ich fand das so spannend, diesen Gedanken, dass man nicht nur die Leute dazu holt und sagt, so, jetzt sagt mal, wie ihr das seht, und dann gehen wir wieder nach Hause und stellen fest, dass wir recht haben, sondern dieses, die Welt durch die Brille der anderen auch mal anzugucken und das ernst zu nehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, da ist, glaube ich, der Knackpunkt.
Das ernst zu nehmen und auch damit irgendwie klarzukommen, dass das erstmal über den Haufen wirft, was man bisher vielleicht gedacht hat oder wie man sich das vorgestellt hat, ja.
Ja, und das braucht wahrscheinlich einfach eine riesige Offenheit, und die müssen wir erarbeiten, weil die haben wir nicht, glaube ich.
Das stimmt, ja. Das muss Stück für Stück kommen, glaube ich.
Ja, spannendes Thema und eine sehr, sehr außergewöhnliche Folge. Vielen Dank, Alea.
Sehr gern.
Wie sich unsere Vorstellungen von Natur auf nichts Geringeres als unser Sein und unser Handeln auswirken oder auswirken können, und was wir von der Umweltaktivistin Berta Cáceres lernen können, darüber hat meine Kollegin Alea Rentmeister mit Maria José Mendes und Barbara Muraca gesprochen. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über Ideen, über Anregungen und Feedback per Mail an klima@detektor.fm oder auch in diesem solchen Internet. Und nächste Woche spreche ich mit Ralf Kaspers von der Sendung mit der Maus darüber, wie man als Journalist für Kinder über den Klimanotstand berichtet. Abonniert doch gern diesen Podcast Mission Energiewende und viele weitere kluge, spannende und lässige Podcasts übers Fahrradfahren, über die Wirtschaft, den Garten und auch die Küche. Von Detektor FM gibt's überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört, und sagt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit nämlich wirklich sehr, und das ist uns sehr wichtig und wir freuen uns massiv darüber. Ich bin Ina Lebetjew. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, natürlich fürs Dranbleiben und weiterempfehlen auch. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.